Radio Superfly im Gespräch.
Kabarettistin, Podcasterin, Entertainerin, Autorin. Verena Titze ist radikal ehrlich, ob auf der Bühne oder beim Schreiben. Nach ihrem viel beachteten Buch Burnt Out meldet sie sich jetzt mit einem neuen Roman zurück. Gin Boom heißt das Ganze, erschienen im Überreuter Verlag. Darin erzählt sie von Helena, die nicht trinkt, um zu vergessen, sondern um zu funktionieren. Von Nüchternheit, die ins Wanken gerät. Von Liebe, Macht, Begehren und von der Frage, wie viel Selbstbestimmung in einer Welt möglich ist, die ständig Leistung verlangt. Ende Februar ist Gin Boom also erschienen und heute ist Verena Titze bei mir im Superfly-Studio. Mein Name ist Sammy Lorenz und damit hallo und herzlich willkommen, Verena.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du da bist.
Danke.
Du hast sehr unterschiedliche Rollen oder vielleicht passen sie auch alle gut zusammen. Kabarettistin, Podcasterin, Autorin. Wo würdest du sagen, fühlst du dich selbst so am meisten zu Hause oder gibt es das überhaupt?
Ja, ich glaube, das gibt es gar nicht so genau, weil ich alles liebe.
Das ist
ein bisschen ein Problem.
Das ist schön.
Ja, aber ich mag alle meine Projekte sehr gerne. Und es ist lustigerweise so, dass sich das dann verschiebt. Weil zum Beispiel jetzt eben habe ich sehr viel geschrieben in letzter Zeit und da bin ich total aufgegangen. Also das war so erfüllend und so ein crazy Prozess, dieses Schreiben, dass ich mir dann gedacht habe, oh, ich bin Schreiberin.
Ja.
Also zumindest in diesen Monaten vom Endspurt war ich Schreiberin. Aber genauso weiß ich, dass manchmal stehe ich auf einer Bühne und denke mir, ah, ich bin Kabarettistin oder ich bin halt ein Bühnenmensch, was auch immer.
Ja.
Das heißt, es kommt ganz drauf an, wo ich gerade bin.
Mhm. Ja. Alle Anteile spielen quasi zusammen.
Ja, die fliegen herum.
Ja, schön.
Ja, genau, ja.
Und was kam quasi zuerst? Also Autorin, Podcasterin oder Kabarettistin?
Ja, es kam tatsächlich die Autorin zuerst, also beziehungsweise die Tagebuchschreiberin.
Ja. Beginnt ja oft schon früh.
Ja. Also ich habe spät begonnen, nämlich eigentlich so richtig erst in der Reha, in der Alkoholentzugsklinik, in der ich war. Als Therapietool und bin da voll reingekippt. Also ich habe vieles probiert und dieses Schreiben hat irgendwas in mir ausgelöst. Also hat mir auch sehr geholfen auf meinen ganzen Heilungsreisen da. Und aus diesen Tagebüchern ist ja dann auch das erste Buch entstanden.
Ja, Burnt Out.
Burnt Out, genau. Mhm. Und das ist ja sehr autobiografisch und so und ein bisschen, ja, halt ein Blick in meinen Kopf quasi.
Ja.
Und dann gab es mal das. Also es gab einmal ein Manuskript, das war im Jahre 22 dann.
Mhm.
Und aus diesem Manuskript ist eine Bühnenshow entstanden, Ende 22. Und das waren so die Anfänge.
Okay, verstehe. Die Chronologie quasi.
Ja, genau, so hat es angefangen.
Okay.
Ja.
Und wie würdest du sagen, bist du so ein sehr strukturierter Mensch? Hast du so einen genauen Plan oder passieren dann oft Projekte einfach aus, weiß nicht, Kreativität oder ungeplant?
Also ich habe viele Ideen und ich will viel ausprobieren, aber dann passiert auch einfach. Also es ist so, man kann schon planen, aber das Leben ist kommt dann dazwischen.
Ja.
Weil zum Beispiel die TV-Show, die wir jetzt haben, da haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, im Jahre 23 eben darüber geredet und ich fand das natürlich toll und habe mir gedacht, das wär's. Und dann ist das nicht zustande gekommen und ein Jahr später kam dann plötzlich dieses Angebot von W24 und plötzlich war es da und plötzlich hieß es, wir drehen und ich stehe im Studio und drehe das. Ja,
ja.
Also es kommt dann anders, als man denkt, würde ich sagen, so ein bisschen.
Ja, life gets in the way.
Ja, genau.
Voll.
Ja.
Du hast offen über deinen Burnout und deine Entscheidung, seit 2020 nüchtern zu leben, gesprochen und geschrieben. Wie verändert das denn heute noch oder damals auch schon deinen Alltag oder deine kreative Arbeit vielleicht auch?
Ja, das ist alles.
Ja.
Das ist like the whole thing.
Ja.
Enorm, ja. Also ich bin ja auch erst in diesen Jobs, die ich da habe, seit meinem Burnout. Also davor, ich würde schon sagen, dass ich damals auch schon kreativ war, aber ich habe halt getrunken, gehackelt, Und that's it. Also so ein bisschen, ich war in einem sehr stressigen Job und am Abend war ich in der Bar. Das heißt, da gab es jetzt nicht Platz für Tagebuch schreiben oder mir überhaupt neue Projekte überlegen. Und ich war ja in einer festen Anstellung, da hast du zwar schon Projekte, aber du bist sehr
in diesem Radl.
Mhm. Genau, und du bist so eingekastelt in Systemen.
Ja.
Und das bin ich ja jetzt nicht, oder das war ja auch, das ist ja mein Befreiungsschlag, der so wichtig ist für mich, dass ich das jetzt selbst entscheiden kann.
Ja.
Und alles, also Buch, Bühne, ich singe ja auch auf der Bühne, ja, und TV und all diese Dinge sind alle entstanden nüchtern.
Wie waren so die Reaktionen deines Umfelds auf deine Lebensstiländerung oder deine Entscheidung, quasi nüchtern zu werden?
Das war schwer. Das war sehr schwer. Ich war ja im Burnout und eben dann in dieser Reha. Und da habe ich schon viele Menschen verloren quasi. Mhm. Also es hat sich dann, da war dann ja auch Corona und so. Also es hat sich ziemlich schnell dann gezeigt, okay, wer ist jetzt für mich da und wer packt das auch gar nicht? Oder wer sind vielleicht auch nur meine Party-Friends? Und wer ruft wirklich an und sagt, okay, ich sehe, die Verena sitzt in der Klinik und braucht Hilfe. Ich meine, ich will das auch gar nicht so, ich will mich überhaupt nicht so als Opfer darstellen, weil ich war ja auch lost und konnte auch nicht mehr für meine Freunde und Freundinnen da sein, weil ich war einfach in einer Depression und kann man ja auch nicht viel geben. Ja.
Voll, ja klar.
Also deswegen will ich überhaupt keine Schuld irgendwem geben, auch nicht mir selbst, aber da ist ganz viel kaputt gegangen.
Ja.
Und das stimmt schon, dieses Sprichwort oder was man so sagt, dass um etwas Neues zu bauen, muss zuerst das Alte irgendwie auch kaputt gehen. Oder du baust dir quasi ein neues Fundament, aber dafür müssen diese alten Stangen quasi weg sein. Und das ist unglaublich schmerzhaft, weil ich habe mich sehr einsam und sehr allein gefühlt und nicht mehr zugehörig. Und wir Menschen wollen ja wo dazugehören. Mhm. Das gehört für uns dazu. Und das ist ein ganz heikler Punkt, auch wenn man Alkoholentzug macht, weil ich habe mir ja ein Leben aufgebaut rund um den Alkohol.
Ja.
Eben in der Bar oder die Partys oder whatever, auch sogar Daydrinking am Naschmarkt oder was auch immer wir tun. Und wenn du dann rausgerissen wirst, wer bist du dann?
Mhm.
Also wer bleibt über, wenn du diese Identität verlierst? Und das ist ganz schlimm.
Verena, nach deinem Buch Burnt Out hast du eben kürzlich dieses neue Buch Gin Boom herausgebracht. Meine Frage dazu gleich mal, wie kam es zu dem Titel? War das spontan oder wie kam das?
Ja, das war so ein bisschen, ja, das war schon so, also ich habe einen Mentor, den Fritz Schindelecker, und mit dem habe ich geredet über den Titel, und ich hatte verschiedenste Ideen und irgendwas mit 3 Gläser Sekt oder bla oder irgendwie so. Aber das ist irgendwie, das klingt wie so ein komisches Selbsthilfebuch. Oder?
Ja.
Keine Ahnung. Und dann sind wir eigentlich gemeinsam auf Gin Boom gekommen, und das ist eigentlich ganz passend, weil der Stoff da drinnen recht explosiv ist.
Mhm.
Und deswegen finde ich dieses Boom sehr cool, und der Gin spielt auch eine Rolle, aber da will ich noch gar nicht so viel verraten.
Okay, ja. Mir gefällt der Titel, er ist sehr catchy.
Cool, das freut mich.
Und das Cover finde ich auch sehr schön, die Farben.
Dankeschön. Ja, da hat der Überreuter Verlag ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Also ich bin auch total glücklich damit. Es ist sehr poppig.
Voll.
Das Ganze.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Dankeschön.
Die Hauptfigur Helena trinkt nicht, um zu vergessen, sondern um zu funktionieren. Das ist ein fast schon trauriges Abbild irgendwie unserer Gesellschaft. Aber war das so der Ausgangspunkt für die Geschichte, oder wie kam es zu dieser Romanidee?
Mhm. Das ist schon so der Ausgangspunkt. Also wie gesagt, also mein altes Buch war ja noch sehr so, ich bin in der Reha in meinem Kopf und ich muss aufhören zu trinken, und da war ich noch sehr lost. Und jetzt bin ich schon so einen Schritt zurückgegangen und kann so mehr auf die Gesellschaft blicken und die Frage, warum? Also warum habe ich so viel getrunken? Warum trinken wir so viel? Und das konnte ich ganz toll dann in den Roman stecken, im Sinne von meine Heldin trinkt, aber warum trinkt sie?
Mhm.
Und das Erste ist natürlich, sie trinkt, um zu funktionieren. Sie trinkt, um ihr System auszuhalten,
ja.
ihr Umfeld. Und dann ist die Frage, was ist los mit dem Umfeld?
Ja.
Was ist los mit dem System, dass eine junge Frau sich besaufen muss, um es auszuhalten?
Mhm.
Und darum geht es in Gin Boom. Also das ist, was ist dahinter?
Ja.
Und das versuche ich so ein bisschen zu zeigen, so die Machtstrukturen, die Systeme, die uns krank machen, weil fast nie ist eine Alkoholikerin, weil sie einfach Spaß an der Sache hat und einfach so zu viel trinkt. Das ist Blödsinn. Sondern es ist ein Versuch, zu fliehen. Es ist eine Scheinfreiheit. Also auch ich habe zum Beispiel am Wochenende in meinem Exzess Freiheit gefunden. Also es war so, geil, ich kann jetzt in die Bar gehen und jetzt kann ich mich wegschießen. Und das war mein Gedanke von Freiheit. Was ja urtraurig ist, oder? Also dass
ja, voll. Eben auch, dass es quasi eine Reaktion auf das System ist oder auf Strukturen quasi und die eben eine Wurzel haben irgendwie.
Genau,
Helena, die Protagonistin, bewegt sich zwischen, ich würde sagen, Selbstbestimmung und Selbstverlust. War die Figur für dich so von Anfang an klar oder hat sie sich vielleicht so beim Schreiben dann auch immer mehr irgendwie Form angenommen?
Ja, da passiert ganz viel beim Schreiben. Also man hat so Ideen und man hat einen Plan.
Ja.
Man hat einen Plan, aber
ja,
der
ja.
Plan, vergiss den Plan.
Mhm.
Also die erste Idee des Buches ist ganz viel nicht mehr in diesem Buch drin. Also
ja.
Da hat sich ganz viel bewegt und das ist urschön. Beim Schreiben entstehen die Charaktere. Also so, du hast Ideen, wie sie sind oder was sie fühlen und dann kommt das aber während du schreibst auch, ja. Und dann kommst du in diese Konflikte rein und denkst dir, boah, krass. Also, und dann stehst du vor einem Konflikt, den du zwar in deinem Kopf erfunden hast, aber ich weiß gar nicht, ich kann auch gar nicht sagen, wo das herkommt, ja. Also
es ist spannend, so
der Prozess.
Ja.
Ja, und also die Helena, alle Charaktere im Buch sind beim Schreiben reifer geworden. Also es gibt dann eine Idee, aber die Idee entsteht dann beim Schreiben.
Ja,
also
verstehe.
Entwickelt sich, ja.
Du hast es schon gesagt, in Gin Boom geht es auch viel um Macht, um Grenzen. Warum glaubst du, sind diese Dynamiken, vielleicht besonders auch zwischen Männern und Frauen, immer noch so schwierig zu verhandeln irgendwie?
Ich glaube, weil es so festgefahren ist. Also weil ganz viel fest ist und starr und wir oder ich zum Beispiel mich dem ja damals hingegeben habe, ohne es zu hinterfragen. Also diese Machtsysteme in Firmen, wo du fertig gemacht wirst von oben, ich habe das damals ja gar nicht hinterfragt, sondern tatsächlich angenommen.
Ja, also die Hierarchie quasi.
Genau, die Hierarchie, wo ich mir jetzt denke, niemand darf mehr mit mir nicht auf Augenhöhe sprechen. Wenn du mit was von mir willst, dann auf Augenhöhe oder mit Wertschätzung. Es gibt auch Kritik an mir, aber das kann man ja respektvoll machen. Also
absolut.
Weißt du,
oder
also
konstruktiv oder ja.
Genau, also es muss jetzt nicht jeder mit Samtpfoten daherkommen, aber mit Respekt.
Absolut.
Und ich habe das Gefühl, dass das in vielen alten, so konservativen Hierarchiestrukturen nicht gegeben ist.
Mhm.
Und leider Gottes sind es oft Machtmänner. Also Männer in Positionen, die ihre Macht ausnutzen und junge Menschen, Frauen sowie Männer, auf eine Art behandeln, die einfach jenseits von okay sind. Und ich rede da überhaupt nicht von Einzelpersonen, sondern wirklich vom System.
Absolut, ja.
Und ich kenne das sehr gut. Und zum Beispiel, ich in meinen 20ern habe das nicht gecheckt. Ich meine, wir sind Gott sei Dank jetzt auch schon wieder weiter in der Diskussion als vor 10 Jahren. Aber ich habe das nicht verstanden, sondern akzeptiert. Und mein Ausweg war zum Beispiel dann am Abend mich besaufen in der Bar.
Mhm.
Und nicht zu hinterfragen, ob die anderen vielleicht nicht gut mit mir umgehen.
Ja. Es ist, finde ich, oft ein schmaler Grat irgendwie zwischen Konsens, Anpassung oder Übergriff, wie du gerade schon von diesen Strukturen gesprochen hast. Ich frage mich trotzdem, warum fällt es vielen Menschen, besonders uns Frauen, auch so schwer, ihre Grenzen klar zu ziehen? Oder warum wird es uns so schwer gemacht? Was meinst du dazu?
Na, ich glaube, weil es uns nicht beigebracht wird. Also ich glaube, weil wir von klein auf was anderes lernen. Also ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, die jetzt in ihren 20ern sind.
Ja.
Und bei mir zum Beispiel in meiner Kindheit, ich bin halt mit den Disney-Filmen auch aufgewachsen und mit all diesen Geschichten. Also ich bin zum Beispiel auch aufgewachsen mit Verena, das oberste Ziel ist, dass du heiratest, dass du einen tollen Ehemann hast, vielleicht auch reich, wäre schon gut, Kinder. Und diese Frauenrolle, die wurde mir ja von Jahr Null an eingebläut, aber ich sage jetzt nicht nur meine Eltern, sondern einfach
Umfeld,
Filme,
ja,
Schule, egal was es ist, wurde mir ein Frauenbild vermittelt, das mir sagt, eben, es ist gut, wenn du dich anpasst, es ist gut, wenn du schaust, dass alles friedlich ist, also den Frieden bewahren, ist immer so, weißt du, so,
tu
nicht aufmucken, sei immer besonders freundlich und charmant. Ich habe auch immer gehört, dass ich hübsch sein soll, also ich soll besonders schön sein, weil, warum eigentlich? Also,
ja,
das ist jetzt meine Aufgabe.
Für wen eigentlich?
Wieso muss ich schön sein, ja?
Ja?
Und besonders, wenn ich schön bin, dann erreiche ich mehr. Also weißt du, so Sachen, und da kann ich dir 100.000 Beispiele nennen, weil eben, wie ich es am persönlichen Leib erklären kann, warum ich dann in meinen 20ern und Anfang 30 noch dachte, so habe ich zu sein. Ich habe auch Anfang 30 echt noch gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich noch nicht den Ehemann. Shit. Mit mir stimmt etwas nicht.
Ja, Alarm, Problem.
Alarm.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ein Riesenthema.
Ja.
Ich bin urfroh, dass es da jetzt echt mehr Diskussion dazu schon gibt. Also es tut sich urviel. Aber bei mir hat es lang gedauert. Also ich bin immer noch auf dieser Reise, diese Schichten abzuarbeiten, weil ich habe ja Glaubenssätze in mir, die sehr hartnäckig sind.
Ja, klar.
Und da arbeite ich halt dran. Ja.
Jin Boom beschreibt auch sehr präzise teilweise die Arbeitswelt und diesen Druck, der da irgendwie herrscht. Wie viel davon ist so Beobachtung unserer Zeit? Und du hast zwar gesagt, das ist jetzt nicht autobiografisch, aber vielleicht auch deine persönliche Erfahrung dieses Arbeitsweltdrucks irgendwie in dem Buch Jin Boom.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Natürlich kann ich da aus eigenen Erfahrungen schöpfen oder auch aus Gefühlen. Also so, wie ich mich gefühlt habe in dieser Arbeitswelt, in der ich ja lang genug war. Und natürlich von Geschichten von außen, von Friends oder von wem auch immer.
Ja, Druck in der Arbeitswelt, das kennt irgendwie doch schon jede und jeder.
Doch. Oder wenn ich sehe, eben, und aus verschiedensten Branchen, weil mein Freundeskreis ist wirklich divers, würde ich sagen. Also das geht von Banking und Finance hin zu Ärztinnen, aber genauso Künstlerinnen. Also ich glaube, ich konnte ganz gut schöpfen aus dem, was ich von mir weiß und von meiner Umgebung weiß. Und das habe ich dann versucht, da so reinzupacken. Ja.
Dein Buch zeigt auch, wie stark eben genau dieser gesellschaftliche Druck auf Frauen wirken kann. Also dieses Funktionieren, Leisten, gleichzeitig emotional verfügbar sein, eben alles, was uns auch irgendwie anerzogen wird. Würdest du sagen, Frauen haben heute mehr Möglichkeiten, aber auch irgendwie mehr Erwartungen zu erfüllen? Oder?
Ich glaube, es ist immer noch sehr schwierig. Wie gesagt, ich glaube, ich finde, es ist schön, dass sich so viel tut. Das finde ich sehr schön. Aber genauso ist es immer noch verrückt. Zum Beispiel, ich bin keine Mutter, aber wenn man eine Mama ist und einen Job hat und vielleicht eben dann einen Partner, der wenig im Haushalt macht oder so, dann ist man einfach ultra belastet als Frau. Also,
absolut.
Und wir wissen auch, Equal Pay nicht gegeben, etc. Also nee, wir sind weit weg von fair. Und ich glaube, Frauen sind extrem belastet. Also ich glaube, wir sind extrem belastet. Und das Gute ist, dass wir darüber reden. Und das ist schön. Es ist auch schön, dass ich das alles machen darf, was ich möchte. In dem Sinne, Aber das ist ja nicht einmal bare minimum. Also weißt du, ich denke jetzt nur an vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, wie es damals den Frauen ging. Deswegen sage ich sowas wie, ich finde es schön, dass ich ein Buch schreiben kann und so. Aber das ist ja lächerlich eigentlich.
Ja, ja,
also
klar.
Im Sinne von, es muss schon mehr gehen auch noch für uns, ja.
Was findest du läuft gerade so, oder schon länger, eigentlich schief in der Arbeitswelt? Wir haben schon über Machtstrukturen und patriarchale Systeme gesprochen ein bisschen. Also denkst du, das sind so die Hauptproblempunkte in unserer aktuellen Leistungsgesellschaft?
Ja, das ist ein großes Problem. Ein großes Problem ist auch dieser Erfolgsdruck, also dass ich nach außen erfolgreich sein muss, um etwas zu bedeuten irgendwie. Also ich glaube, viele Menschen leiden darunter, dass sie nach außen etwas darstellen müssen. Und ich glaube, das macht unsere Gesellschaft schon auch. Oder das weiß ich auch von mir, so einfach mal entspannt sein und nicht produktiv sein, fällt mir sehr schwer.
Ja, ohne irgendwie sich schuldig zu fühlen, dass man jetzt nicht produktiv genug war. Ja, absolut.
Ich habe das so krass. Ja. Und ich habe es immer noch eben. Also ich bin jetzt seit Jahren in Therapie und so weiter. Aber eben, ich habe so viele Projekte und lieb's, aber mal zu Hause rumliegen 2 Tage und zu Netflixen ist so, oh mein Gott.
Ja, es fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja, genau. Ja, das kann ist doch jetzt, voll dann drin. Dann muss ich zumindest spazieren gehen oder Sport machen. Oder, also ich muss produktiv sein.
Ja.
Das habe ich so auf der Stirn kleben. Und ich glaube, das haben viele und das macht uns halt kaputt, weil wir Menschen sollten auch das Leben genießen dürfen und einen Vogel beobachten.
Ja, voll.
Oder
es würde regenerieren, ja wirklich.
Regenerieren. Ich regeneriere viel zu wenig zum Beispiel. Ja. Und das ist so, deswegen steigen auch diese Burnout-Zahlen. Deswegen, und eben zum Beispiel Alkohol hängt da ja mit drin, weil der Alkohol vermeintlich dich entspannt und dir das dann gibt so, okay, jetzt bin ich in der Bar und entspanne, aber das ist eigentlich ein Gift. Ja, also es ist eigentlich sehr ungesund. Das heißt, es ist nicht ideal.
Ja, und gleichzeitig, um wieder zu Helena zurückzukommen, quasi um zu funktionieren, musst du dich ja quasi entspannen. Also du brauchst diesen Ausgleich irgendwie.
Genau.
Aber es ist ja dann eigentlich gar nicht so entspannend, der Alkohol, wenn man sich es genauer anschaut.
Ja, also genau, um zu funktionieren, gehe ich vielleicht in die Bar, um mich zu entspannen, bin aber am nächsten Tag verkatert. Oder also das ist ja für meinen Körper sehr belastend und das ist ein Teufelskreis.
Gerade rund um den Weltfrauentag am 8. März wird viel über Gleichberechtigung gesprochen. Wo merkst du im Alltag am deutlichsten, dass wir noch lange nicht dort sind, wo wir vielleicht gerne wären?
Also teilweise wie Männer mit mir reden, teilweise wenn ich Auftritte habe und dann die Organisatoren nur über mein Aussehen reden oder darüber, dass sich irgendwer nicht konzentrieren kann, weil er von meiner Schönheit abgelenkt ist oder
okay,
sowas.
Wow. Wahnsinn.
Ja? Also solches
Das ist immer noch. Wir sind im Jahr 2026.
Das ist vor nicht langer, ich werde nicht sagen wo, aber das ist mir passiert gerade eben.
Ja.
Und das heißt, der sieht mich ja nicht mal als Mensch. Der sieht ja auch nicht die Kunst, die ich mache, sondern der. Hä? Also, seriously. Solche Sachen passieren mir halt immer noch. Und ich glaube, auch Räume betreten, in die ich hinein will. Ja, fällt mir jetzt schwer, natürlich ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber ich glaube schon, dass es so Männerclubs gibt, wo du weißt, wo die Männer sich gegenseitig dann unterstützen und hochpushen und eine Frau quasi nicht mal diesen Raum, nicht den echten Raum, sondern diesen Männerraum quasi da betreten darf, ist schwierig. Und ich glaube, da ist extrem viel Luft nach oben. Also ich merke auf jeden Fall eine Diskriminierung noch, weil ich eine Frau bin.
Mhm.
Und das fällt mir besonders eben auf, auch seit ich auf dieser Reise bin. Und ich finde es total krass.
Ja. Es ist ich glaube, jede Frau oder Flinterperson, mit der ich rede, die teilt ja dann auch immer wieder Erfahrungen aus dem Alltag. Also es ist ja nicht, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten.
Nein.
Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und wie eben schon erwähnt, am 8. März ist Weltfrauentag, feministischer Kampftag. Da hört man auch oft Worte wie Empowerment, Female Empowerment. Was wäre für dich eine ganz konkrete Veränderung, die Frauen im Alltag wirklich helfen würde oder Flinterpersonen?
Ja, also was ich mir so wünschen würde, wäre, dass Heteromänner sich mehr damit beschäftigen. Also weil man merkt so, diese Bewegung und eben Flinterpersonen oder auch Queer-Community und so, da sind wir uns eh alle einig, dass Heteromänner checken, dass Heteromänner beginnen, sich damit mehr auseinanderzusetzen, wie sie mit Frauen zu reden haben. Oder eben solche Dinge, wie mich auf mein Aussehen zu reduzieren, dass das nicht menschlich ist, ja, und dass das nicht wertschätzend ist. Ich glaube, da fehlt es so extrem, dass sich, und ich weiß nicht genau, vielleicht müsste das in der Schule schon gelehrt werden oder also diese eigentlich Frauen objektifizieren, das machen so viele Heteromänner. Absolut. Und dann gibt es eben immer dieses Not all men, ja, aber das ist das große Problem, weil man sieht dann ganz oft so zum Beispiel queere Männer, die sich voll einsetzen, auch für diese Themen und die das voll verstehen, aber die Heteromänner sagen, okay, wir lehnen uns zurück und wir mischen uns nicht ein. Ja. Aber das wird nicht funktionieren. Also ja, wir brauchen es, dass Heteromänner aktiv werden.
Ja. Und dass sie am Diskurs teilnehmen auch, dass es quasi wirklich funktionieren
genau,
würde.
Genau, oder dass eben zum Beispiel, da habe ich mit irgendeinem jungen Mann kürzlich geredet, aber dieses automatisch die Straßenseite wechseln oder so gehen, dass die Frau sich nicht bedroht fühlt. Das ist ein kleines Ding, aber es ist ein großes Ding.
Ja.
Weil ich hatte zum Beispiel auch gestern einen Mann, der mir die ganze Zeit dann von hinten so näher gerückt ist, aber mich nicht überholt hat. Und der dann für mich auch ein bisschen bedrohlich ausgesehen hat und so. Und das war mir so unangenehm. Da habe ich mir gedacht, okay, man weiß nicht, ist der einfach ignorant oder will der mir gerade zu nahe kommen? Mhm. Aber solche kleinen Dinge schon
machen einen großen Unterschied,
damit sich Frauen auch sicherer fühlen können. Ich meine, es ist eh furchtbar, dass wir uns nicht sicher fühlen können.
Ja.
Aber es ist so, wenn ich um 4 in der Nacht wo gehe und mir ein Packen junger Männer entgegenkommt, die brüllen und saufen und weiß ich nicht. Ja,
ist man gleich in Alarmbereitschaft irgendwie?
Ich bin sofort in Alarm. Ja. Also ich bin oft in Alarm. Und ich glaube, junge Männer oder Männer generell können das dann gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet.
Ja, voll. Ja, in deinem Roman Gin Boom gab es da auch beim Schreiben irgendwie Szenen oder einen Moment, der für dich besonders schwer war, zu Papier zu bringen?
Es gab ein paar Szenen, nicht schwierig im Sinne von Schreiben, sondern von extrem emotional. Also es gab eine Szene, eben da will ich keine Details sagen, damit ich nichts spoilere, aber da habe ich selbst fast zum Weinen anfangen müssen, weil es ist eine sehr schöne Szene zwischen meiner Heldin und einem jungen Mann, mehr sage ich jetzt nicht.
Mhm.
Und da passiert was und er gesteht quasi was oder sagt etwas und dann umarmen sie sich und ich habe mir gedacht, boah, also weil das so, eben wie gesagt, diese Szene war nicht vorher im Kopf, sondern ist so entstanden und die hat mich total mitgenommen zum Beispiel. Also mich nehmen die Themen schon mit.
Ja.
Auch so eben Alkoholismus und so. Hat mich schon mitgenommen, ja.
Wenn jetzt Leserinnen und Leser Gin Boom zuklappen, was würdest du dir wünschen, was sie sich irgendwie mitnehmen können oder ja daraus ziehen können vielleicht?
Also am schönsten finde ich, wenn ich es geschafft habe, Emotionen hervorzurufen generell. Also wenn du das Buch liest und gefangen bist oder eben vielleicht sogar eine Träne verdrückst oder lachst oder was auch immer so, dass ich da andocke, das ist schon mein größtes Glück. Da freue ich mich schon riesig. Und wenn dann noch dazu kommt obendrauf, sowas wie, okay krass, ich schaue mir jetzt mal selbst an, entweder mein Trinkverhalten oder vielleicht auch mein Arbeitsverhalten oder wie Männer mit mir umgehen oder was ich zulasse oder Chefs mit mir umgehen, dann hab ich natürlich sowieso gewonnen. Ja. Ja. Also ich hoffe natürlich, dass man sich auch was daraus zieht, aber in erster Linie geht es mir auch um Entertainment. Also dass du es gerne liest und dass du eine gute Zeit hast.
Ja, voll.
Also es sind schwierige Themen, aber...
Ja, das darf und soll ein Buch ja auch irgendwie, dass man einfach es gerne liest.
Genau, ja.
Du sagst, du begegnest Menschen heute mit offenen Armen. War das etwas, das du lernen musstest, oder war das immer schon so ein Teil von deinem Charakter?
Das war schon immer ein Teil.
Ja, ein offenherziger
ja,
Mensch.
Ja, ich bin schon offenherzig. Ich war immer schon so, hallo.
Ja.
Auch damals schon und besonders betrunken in der Bar.
Ja.
Aber nein, generell glaube ich, ist das so in mir drin. Ich bin so eine Menschenfreundin. Mhm. Also ich mag Menschen.
Ja.
Das klingt komisch.
Nein, das ist doch schön.
Ja, also ich bin urgerne im Austausch. Ich bin gerne mit Menschen. Ich meine, ich brauche auch meinen Rückzug, aber generell gehe ich ganz, ganz gerne auf Menschen zu. Es geht eben zum Beispiel deswegen, die Bühne gibt mir auch so viel, weil wenn da dann was zurückkommt und dass da gemeinsam was entsteht, das macht mich auch so glücklich. Also das macht mich echt glücklich, muss ich sagen. Das heißt, das ist sicher ein Teil von mir. Auch wenn ich natürlich Sachen kritisiere, bin ich generell, mag ich die Menschen doch schon sehr gerne.
Ja, ist doch auch schön, wenn man irgendwie merkt, dass man das auch trotzdem irgendwie beibehaltet und dass das wirklich quasi du bist. Und,
das ist schon ein Teil von mir. Mhm. Ja.
Gibt es etwas, das dir Hoffnung macht, heute, jetzt, hier in diesem Jahr?
Boah, das Jahr ist natürlich, hat krass angefangen, ne? Also so die Nachrichten erdrücken mich schon.
Ja.
Aber ich bin schon auch voller Hoffnung. Ich bin auch voller Hoffnung auf Veränderung. Wie ich auch eher zu Beginn gesagt habe, dieses oftmals müssen Dinge zerfallen oder zerstört werden, um sich neu aufzubauen. Ich weiß nicht, ob wir gesellschaftlich an so einem Punkt sind gerade, dass ganz viel kaputt geht und was Neues entstehen muss. Ich bin, glaube ich, schon eine Optimistin im Sinne von, ich will das Gute sehen, ich will das Positive sehen. Ich arbeite ja auch ganz viel für Veränderung mit dem Podcast und mit meinen Projekten. Gleichzeitig leben wir in diesem Jahr, in dem diese Dinge passieren um uns herum, und damit muss man erstmal auch irgendwie klarkommen.
Ja.
Aber da versuche ich echt sehr stark auf Hoffnung zu setzen. Also,
ja.
I'm trying.
Zum Schluss, Verena, gibt es Pläne für die Zukunft? Auf was kann man sich vielleicht freuen, was noch von dir kommen wird?
Also, was mir dieses Buch gezeigt hat, ist, dass ich auf jeden Fall ein zweites schreiben werde. Ich sage jetzt nicht mal will, ich sage werde.
Ja.
Es ist mir egal, wie und wann. Aber es hat, weil es mich so glücklich macht. Es macht mich einfach. Schreiben macht mich glücklich. Also ich möchte auf jeden Fall ein zweites schreiben. Und die Bühne werde ich aber auch sicherlich beibehalten, hoffe ich. Also ich muss eben auch schauen, dass ich nicht zu viel auf einmal mache. Und auch das TV-Projekt werden wir weiterführen. Musalek und Tietze, The Gentle People's Club. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Also es gibt vieles. Ja, da wird schon noch viel passieren, glaube ich,
ja,
dieses Jahr. Ich hoffe doch.
Sehr cool. Ja, dann, Verena, vielen Dank für dieses sehr angenehme, offene Gespräch.
Ja, danke dir. Wirklich schön was. Gute Fragen, ganz tolle Fragen. Dankeschön.
Radio Superfly im Gespräch.